NDR Info. Themen des Tages.
Zölle als geopolitisches Disziplinierungsmittel, Zölle als staatliche Einnahmequelle, die Steuersenkungen erlaubt. Das hat Donald Trump zu seinem Geschäftsmodell gemacht. Aber ausgelöst hat er damit auch eine neue Welle des Freihandels. Die EU und Südamerika sind sich faktisch einig geworden. Die EU und Indien haben ein Abkommen in der Pipeline. Und nun haben auch Europa und Australien Unterschriften unter ein Abkommen gesetzt. Ein Thema des Tages heute. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Der Bundespräsident verdammt den Iran-Krieg der USA und ich spreche mit einem Nautiker und Experten für maritime Sicherheit über die Straße von Hormus als strategische Sackgasse. Und dann geht es noch um den anstrengenden Versuch, einen in Holstein gestrandeten Buckelwal zurück in die offene Ostsee zu bringen. Die EU und Australien mögen geografisch weit voneinander entfernt sein, aber in unserer Sicht auf die Welt könnten wir einander nicht näher sein. Mit diesen Worten zückte Ursula von der Leyen in Canberra ihren Füller und unterschrieb für die EU den Entwurf eines Handelsvertrags mit Australien. Wie frei ist der Freihandel künftig und was versprechen sich beide Partner davon? Jennifer Johnston berichtet.
Even better. Yeah.
Die Stimmung in Australiens Hauptstadt Canberra am Morgen ist prächtig. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nennt Australiens Premierminister Anthony Albanese freundschaftlich Tony. Gerade haben beide ihre Unterschrift unter das gemeinsame Freihandelsabkommen gesetzt.
Today we can announce that after 8 years of negotiations,
nach 8 Jahren Verhandlungen habe man sich endlich auf dieses wegweisende Abkommen geeinigt, so Albanese. Es beseitigt fast alle Zölle und reduziert Handelshemmnisse. Dies werde den Warenexport der EU nach Australien in einem Zeitraum von 10 Jahren um rund ein Drittel steigern, so Schätzungen der EU-Kommission. Besonders der Maschinenbau, die Auto- und Chemieindustrie könnten davon profitieren. Verbraucher könnten die Auswirkungen ganz praktisch merken, an einer größeren Auswahl im Supermarkt, sagt Daniel Lenkheit von Germany Trade and Invest, der Wirtschaftsförderungsagentur des Bundes mit Sitz in Australien.
Da geht es vor allen Dingen um Fleisch, um Rindfleisch und um Lammfleisch, die immer noch mit Zollkontingenten belegt sind. Aber das sind sicherlich Effekte, die auch die europäischen Verbraucher spüren werden.
Der Export von australischem Rindfleisch in die EU war bis zuletzt der größte Streitpunkt. Die europäischen Landwirte fürchten die Konkurrenz aus Down Under. Der jetzige Kompromiss sieht vor, dass der Export von Rindfleisch gedeckelt wird, auf eine Obergrenze von rund 30.000 Tonnen jährlich. Ein Teil darf zollfrei, ein Teil zu reduzierten Zollsätzen in die EU exportiert werden. Der Präsident des australischen Bauernverbandes, Hamish McIntyre, hatte sich mehr erhofft, sagt er im Interview mit dem australischen Sender ABC.
Wir sind besonders bei Rind- und Lammfleisch sehr enttäuscht.
Wir hatten zumindest bei Rindfleisch auf eine Zahl von etwa 50.000 Tonnen gehofft. Er kritisiert zudem, dass die EU ihre Landwirte stark subventioniere, wohingegen die australischen Landwirte sich auf einem freien Markt behaupten müssten. Das sei kein fairer Wettbewerb. An der Debatte um Rind- und Schafsfleisch waren die seit 2018 andauernden Gespräche im Jahr 2023 zwischenzeitlich gescheitert. Ein Gewinn für beide Seiten sei der Handel mit wichtigen Rohstoffen wie Lithium oder seltenen Erden, betont Marco Walde von der Auslandshandelskammer in Sydney.
In Australien gibt es vor allem die Rohstoffe, aber keine Wertschöpfung. In Europa ist es genau umgekehrt. In Europa haben wir die Wertschöpfung, aber keine Rohstoffe.
Derzeit besteht hier eine hohe Abhängigkeit von China. Australien bietet da große Vorteile.
Sie sind auf jeden Fall nachhaltig produziert im Sinne von unseren europäischen Standards. Thema Lieferzuverlässigkeit ist im Fall von Australien absolut gegeben. Wo manche Unternehmen noch hadern, ist der Preis. Natürlich sind die Rohstoffe aus Australien, nicht zuletzt auch durch die Einhaltung unserer Standards, teurer als vergleichbare Produkte aus China. Und da muss man halt sehen, was am Ende des Tages für die Unternehmen wichtiger ist und was dann auch überwiegt.
Die Industrie braucht seltene Erden etwa für Autobatterien, Offshore-Windturbinen und KI-Rechenzentren. Knackpunkt ist jedoch noch die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, damit sie auch nutzbar sind. Dies passiert derzeit noch vor allem in China, sagt Daniel Lenkheit von Germany Trade and Invest.
Wenn man die Verarbeitungskapazitäten dafür hat, innerhalb der beiden Partnerländer, dann würde dieser Deal dann auch mehr Durchschlagskraft haben. Aktuell würde ich behaupten, vor allen Dingen im seltenen Erdenbereich, Ist das noch Zukunftsdenken?
Neben dem Handelsabkommen haben die EU und Australien eine neue Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft unterzeichnet. Sie sieht unter anderem eine stärkere Kooperation gegen Cyberrisiken, ausländische Desinformation und Einmischung vor. Länder wie Australien sehnten sich nach Stabilität und Planbarkeit. Das könne die EU bieten, so EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Der Vertragstext muss jetzt noch rechtlich geprüft und in alle Amtssprachen der EU übersetzt werden. Anschließend muss das Abkommen vom Europäischen und Australischen Parlament gebilligt werden. Dann könnte das Freihandelsabkommen bereits im kommenden Jahr in Kraft treten.
Jennifer Johnston aus dem ARD-Studio in Singapur. Und am Nachmittag habe ich mit dem Vorsitzenden des Handelsausschusses im Europäischen Parlament gesprochen, dem niedersächsischen Sozialdemokraten Bernd Lange, den wir auf einer Konferenz in Kamerun erreicht haben. Ist das Jahr des Freihandels mit Europa? Und nutzt die Kommission die misslichen Umstände, die USA allen bereiten, geschickt, ja, um Dinge unter Dach und Fach zu bringen, an denen eigentlich seit Jahren herumverhandelt wurde?
Zum einen ist es ein sehr verlässlicher Partner. Wir haben gemeinsame Wertorientierungen, auch was die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten, von Umweltstandards, von dem Pariser Klimaschutzabkommen anbetrifft. Ja, und dann gibt es wirtschaftliche Impulse für unseren Maschinenbau, für den Kfz-Sektor. Es gibt Möglichkeiten im Dienstleistungsbereich. Und ganz wichtig natürlich, dass die großen Rohstoffvorkommen auch gerade für unsere Transformation, Lithium, aber auch seltene Erden in Australien vorhanden sind. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte für die, sagen wir, Unabhängigkeit, die Souveränität Europas. Und ich glaube auch da wieder, dass es ein verlässlicher Partner ist, der genau so tickt wie wir. Auch wichtig, dass beim Abbau von Rohstoffen Umweltauswirkungen bedacht werden und auch zusätzliche Wertschöpfung in Australien im Auge behalten wird.
Aber die Australier wissen natürlich um unsere Rohstoffabhängigkeit, die der Industrie, der IT-Branche, eben auch der Energieversorgung. Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen Australien etwas bieten. Und nun werden Landwirte wieder fürchten, das ist der Marktzugang für Produkte, die die heimische Produktion in Europa aus dem Markt drängt. Schaffen wir dann so schon die nächste Erpressbarkeit?
Nein, das ist wirklich eine Verhandlung auf Augenhöhe gewesen. Zudem haben wir natürlich auch Exportmöglichkeiten, auch im Agrarsektor, was Käseprodukte anbetrifft, aber auch die Absicherung unserer geografischen Bezeichnung. Also, dass die Nürnberger Ostbratwürstchen oder der Parmesankäse entsprechend geschützt wird. Also da gibt es schon durchaus Vorteile auch im Agrarsektor. Und insofern ist das nicht eine Erpresssituation gewesen, sondern wirklich eine Verhandlung auf Augenhöhe.
Und für die deutschen Autobauer, da sehen Sie das Ganze als wirklich eine Marktöffnung, die eine beachtliche Dimension hat.
In der Tat kann man natürlich nicht mit anderen Märkten kompensieren. Das ist völlig klar, weil das Volumen insgesamt so gering ist in Australien. Aber in Australien gibt es keine Kfz-Produktion mehr. Seit einigen Jahren ist das Hudson-Werk geschlossen. Und da gibt es Perspektiven für europäische Anbieter. Die Zölle sind gesenkt. Und für den europäischen Maschinenbau das Gleiche. Und insofern ist das schon ökonomischer Effekt, den man nicht vernachlässigen kann.
Herr Lange, EU-Mercosur ist im Parlament erst gestrauchelt, wird nun vorläufig in Kraft gesetzt. Mit welchen Widerständen rechnen Sie im EP in Sachen Indien und nun eben Australien?
Manche Standards der Produktion sind in Australien höher als bei uns. Also von daher sind viele kritische Stimmen, die bei Mercosur in dieser Richtung argumentieren haben, nicht mehr greifbar. Und ich denke, insgesamt, wenn man wirklich die einzelnen Elemente sich anguckt, und das ist ja bei Mercosur genau das Gleiche, stellt sich heraus, dass wir sehr gut verhandelt haben und die Frage der Augenhöhe, der gemeinsamen Wertorientierung, das ist eben bei Indien vielleicht ein bisschen anders. Und zum Zweiten, bei der Frage der Nachhaltigkeit ist ein Streitschlichtungsmechanismus nicht enthalten wie bei den anderen Abkommen. Also da kann es sein, dass wir nochmal als Parlament ein bisschen nachbessern.
Bernd Lange, Vorsitzender des Handelsausschusses im Europäischen Parlament. Der Bundespräsident hofft in seiner auslaufenden zweiten Amtszeit wohl nicht mehr auf einen Staatsbesuch mit großem Pomp in Washington. Und so konnte er heute dem US-Präsidenten noch etwas ins Stammbuch schreiben. Dein Krieg gegen den Iran ist völkerrechtswidrig. So musste es der Bundesaußenminister nicht sagen, der Steinmeier aber zuhörte. Beim Festakt zur Wiedergründung des Auswärtigen Amts nach dem Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren. Steinmeier wiederum hatte vor 10 Jahren als Außenminister am internationalen Abkommen mit dem Iran zu dessen Atomprogramm mitverhandelt. Christina Nagel über ein Jubiläum in Zeiten des Umbruchs.
Dass alte Gewissheiten in der deutschen Außenpolitik kaum noch Bestand haben, wissen die, die sich im Festsaal des Auswärtigen Amtes zur Jubiläumsfeier versammelt haben, nur zu gut. Russlands Angriff auf die Ukraine, die Brüche im transatlantischen Verhältnis, die Rückkehr des Großmachtdenkens.
Die internationale Ordnung, wie wir sie in den letzten 75 Jahren kannten, steht mindestens unter Druck. Einige versuchen sie zu zerstören.
So fasst es Außenminister Johann Wadephul zusammen. Die Welt in unseren Köpfen, so formuliert es wenig später Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, muss neu kartografiert werden. Will heißen, Deutschland, Europa muss sich neu aufstellen. Pragmatischer müsse die Außenpolitik werden, fordert Steinmeier, der selbst lange Jahre Außenminister war. Schlagkräftiger, ohne das Völkerrecht links liegen zu lassen.
Unsere Außenpolitik wird nicht überzeugender dadurch, dass wir Völkerrechtsbruch nicht Völkerrechtsbruch nennen.
Und aus seiner Sicht ist der Angriff der USA und Israels auf den Iran genau das, ein Völkerrechtsbruch. Steinmeier geht damit weiter als die Bundesregierung, die eine solche Einordnung bisher vermieden hat.
Das Völkerrecht ist kein alter Handschuh, den wir abstreifen sollten, wenn andere es tun.
Es sei überlebenswichtig für alle, die nicht zu den Großmächten zählen wollen und können. Europa, in diesem Punkt sind sich Steinmeier und Wadephul einig, muss unabhängiger werden, auch von den USA. Sicherheit müsse Europas Top-Priorität werden, betont Außenminister Wadephul. Denn
unsere eigene Sicherheit ist womöglich konkreter in Gefahr, als sie es in den letzten 75 Jahren war.
Tatsächlich gilt vieles, was die deutsche Außenpolitik in den vergangenen Jahrzehnten ausgemacht hat, nicht mehr. Der Bundespräsident spricht von einem doppelten Epochenbruch. Nicht weil das, was in Moskau und Washington entschieden werde, das Gleiche sei, sondern weil beides gravierende Auswirkungen auf die deutsche Außenpolitik habe.
So wie ich glaube, dass es im Verhältnis zu Russland kein Zurück vor den 24. Februar 2022 geben wird, so glaube ich, dass es im transatlantischen Verhältnis kein Zurück vor den 20. Januar 2025 geben wird.
Gemeint ist der zweite Amtsantritt von Donald Trump. Selbst eine künftige US-Regierung, meint Steinmeier, könne nicht einfach anknüpfen an die frühere Rolle des Garanten einer liberalen internationalen Ordnung. Steinmeier fordert, den Tatsachen ins Auge zu blicken, sich nicht zu verbiegen, aber auch nicht aufzugeben. Denn auch wenn der Westen als politische Realität derzeit nicht existiere, so bleibe er doch ein wertvolles, normatives Ideal. Zudem, das ist beiden Festrednern wichtig, sei eine Konstante der deutschen Außenpolitik noch immer da. Und das sei die Einheit Europas. Die gelte es zu stärken.
Ob verhandelt wird heute zwischen den USA und der iranischen Führung, das ist unklar. Aber geschossen wird weiter im Nahen Osten. Israel greift den Iran heute wieder an und Israel wird getroffen. Außerdem bekämpft die israelische Armee weiter. Die Hisbollah-Miliz will einen Teil des Südlibanon besetzen. Moritz Batscheider fasst zusammen.
Abbas Kassem steht in den Trümmern seiner Wohnung in Bishamun, südöstlich von Beirut. Eine Rakete ist hier eingeschlagen. Er sagt, sein Lebenswerk sei zerstört worden durch einen israelischen Angriff. Wir sind erschöpft. Wir wollen keinen Krieg mehr. Ich möchte, dass meine Kinder in Frieden aufwachsen können. Wir sind müde. Habt Erbarmen mit uns. Es reicht. Unsere Nerven halten das nicht mehr aus. Mehrere Menschen sind bei diesem Angriff gestorben, unter ihnen ein 3-jähriges Mädchen, so das libanesische Gesundheitsministerium. Auch in Teheran geht der Krieg weiter. Israelische Kräfte haben nach eigenen Angaben mehr als 50 Ziele in Iran getroffen. Der Rote Halbmond veröffentlicht am Morgen Bilder von Bergungsarbeiten. Iran feuert unterdessen Raketen auf Israel. Eine davon schlägt mitten in Tel Aviv ein. Mehrere Menschen werden verletzt. Verteidigungsminister Katz erklärt am Mittag, Israel werde weiter mit voller Stärke gegen Iran kämpfen. Dann kommt er auf Libanon, konkret den Süden des Nachbarlandes, zu sprechen. Das Prinzip ist klar. Wenn es Terror und Raketen gibt, wird es dort keine Häuser und keine Bewohner geben und unsere Armee wird dort bleiben. Die Armee will im Kampf gegen die Hisbollah-Miliz das Gebiet in Südlibanon bis zum Litani-Fluss besetzen und greift deswegen dort auch vermehrt zivile Ziele wie Brücken an. Hunderttausende Bewohner mussten nach Norden fliehen.
Über eine Exit-Strategie aus dem Iran-Krieg, eine amerikanische, habe ich am Nachmittag mit Dr. Moritz Brake gesprochen. Der Experte für maritime Sicherheit fuhr auf Handels- und Kriegsschiffen zur See und ist Geschäftsführer der maritimen Consulting-Agentur Nexmaris. Hat sich die US-Administration durch Fehlkalkulation oder das Kleinreden von Risiken in eine Lage verrannt, aus der es nur noch schlechte Auswege gibt?
Ja, also ich fürchte auf jeden Fall, dass die Auswege, die hier auch auf Social-Media-Plattformen verkündet werden, nicht zum Ziel führen werden. Denn die Drohungen, die hier ausgesprochen werden, können am Ende ja, ich sag mal, im günstigsten Falle dazu führen, dass das Regime, dem man aktuell schon nichts glauben kann, eine Aussage tätigt, dass Schiffe passieren dürfen. Und unter dem gleichen Deckmantel beschießt es ja aktuell auch gerade seine Nachbarstaaten. Das heißt also, es sagt die ganze Zeit, dass es seine Nachbarstaaten nicht angreift und tut es dennoch. Und auch hier wäre keine Sicherheit gegeben für die Handelsschifffahrt. Also letztlich lief es auch hinaus auf entweder einen vollständigen Sieg über den Iran, das heißt also Regime Change, oder eine Friedenslösung, die so tragfähig und glaubwürdig ist, dass der Iran selbst dann und auch alle Beteiligten davon ausgehen können, dass er keine Schiffe mehr angreift.
Und wenn der Iran mit seiner inzwischen ja auch schwer fassbaren Führungsstruktur sich einer Verhandlungslösung entzieht, die offenbar den USA eine Kontrolle, mit Kontrolle des Landes und auch seiner Ölproduktion erbringen soll, Trump selbst sagt so etwas wie Venezuela, wenn sich der Iran dem verweigert, was bleibt den USA als Option?
Ja, also was die Straße von Hormuz angeht, ganz konkret, zeigt der Iran, dass er in der Lage ist, weiterhin erfolgreiche Angriffe durchzuziehen. Das heißt also, selbst trotz der fortschrittlichen Flugabwehrsysteme, zum Beispiel in Israel, gelingt es ja immer wieder, einzelne Drohnen doch Ziele zu erreichen. Und somit wäre keine absolute Sicherheit in der Straße von Hormuz gegeben. Und solange das der Fall ist, würden Handelsschiffe unter dieser Logik da nicht durchfahren.
Würde dann auch ein Ende der Angriffe der USA und Israel überhaupt ausreichen, um die Schifffahrt wieder in Gang zu bringen? Oder reicht die Ungewissheit, um Reeder weiter zaudern zu lassen, ihre Schiffe und auch ihre Ladung zu riskieren?
Naja, also letztlich sind wir ja aktuell in einem laufenden Krieg. Und wenn dieser Krieg glaubwürdig zu Ende käme, auf die eine oder andere Weise, das heißt also entweder ein Ende der Angriffe mit einem gleichzeitigen glaubwürdigen Zugeständnis der Iraner, dass sie keine Schiffe angreifen, oder aber der erfolgreiche Regime Change, dann wäre das wieder denkbar. Aber unter allen anderen Bedingungen wäre immer ein Restrisiko da, was also spätestens dann, wenn einzelne Angriffe durch die Iraner auf die Region ausgeführt werden oder sogar auf Schiffe, sofort wieder zu einem Erliegen der Schifffahrt führt.
Sitzt der Iran mit der de facto Blockade, außer vielleicht für einige iranische Tanker Richtung China, unverändert am längeren Hebel, weil er alle Alliierten von Europa über die Golfanrainer bis nach Asien trifft? Nur als Beispiel, die Philippinen haben heute den Energienotstand des Landes ausgerufen, müssen und wohl den Flugverkehr einstellen.
Ja, also er hat natürlich immense strategische Hebelwirkung und benutzt ihn natürlich auch vielfältig. Also es gab gestern einen Bericht darüber zum Beispiel, dass ein chinesisches Schiff auch gegen Zahlung von Geld an den Iran die Straße von Hormuz passieren konnte. Mhm. Wobei also hier alleine über die strategische Verbindung China-Iran natürlich auch Zugeständnisse immer zu sehen wären. Also es gibt keinen Sinn, dass der Iran chinesische Schiffe angreift. Aber auch hier wird der Iran auch weiterhin versuchen, einzelne Staaten natürlich anzusprechen und Türen zu öffnen und anzubieten, die Straße von Hormuz passieren zu können. Wie glaubwürdig das ist, ist das eine. Aber auf der anderen Seite kann man diese Hebelwirkung natürlich auch anwenden, um zu versuchen, die freie Welt aufzuspalten.
Blicken wir auf eine robuste Variante. Trump hatte vor 10 Tagen zwischenzeitlich nach europäischer Marine gerufen. Müssen im Grunde die Länder, die auf Tanker vom Golf warten oder die, die ihn dort befüllen und auf den Weg bringen wollen, dafür sorgen, dass die Schiffe mit Kampfschiffen eskortiert werden?
Es geht nicht nur um die faktische, militärische, physische Schutzkomponente, die nie absolut sein kann. Also das zeigt der Iran ja, dass es ihm gelingen kann, immer wieder erfolgreiche Angriffe zu starten, trotz aller fortschrittlichen Abwehrsysteme. Plus den Umstand, dass Minen zum Beispiel auch sehr einfach auszubringen wären und schwer zu räumen und da immer ein Restrisiko wäre. Also es geht nicht darum, absoluten Schutz zu garantieren, sondern es geht eher darum, hier von der Friedenslogik tatsächlich in eine Verteidigungslogik zu springen. Und wenn wir dahin kämen, also wenn es für uns existenziell relevant wird, Öl aus dem Golf zum Beispiel zu bekommen, oder wenn die Staaten, die direkt da betroffen sind, unmittelbar dort in der Region, Schiffe hineinbekommen müssen in den Golf, um sich selbst zu versorgen, oder Schiffe raus, um Zugang zum Weltmarkt zu haben, dann könnten sie das unter nationalen Notstandsregelungen machen. Das heißt, die Verantwortung liegt dann nicht mehr bei den Kapitänen, bei den Reedern für ihre Besatzungen, für ihre Schiffe, für ihre Fracht, sondern der Staat würde einspringen und sagen, aufgrund unseres nationalen Notstandes verpflichten wir euch, da durchzufahren. Mit aller Verantwortung bei uns.
Und dann lägen die Preisaufschläge auch nicht mehr bei den Reedern oder den Exporteuren, was ja wieder eine Verteuerung des Öls oder LNGs bedeuten würde.
Naja, man würde auf diesem Wege natürlich auch das Glücksrittertum unterbinden. Ne? Also wenn die Staaten diese Funktion übernehmen, dann müssten sie nach unseren Logiken natürlich auch Entschädigungszahlungen leisten, wenn Schäden entstehen und auch für die genutzte Zeit beispielsweise etc. Aber damit wäre wieder eine Kontrolle möglich und vor allem ein vernünftiges Risikomanagement. Dafür sind ja genau solche Regelungen da. Also wir könnten ja an diesem Beispiel Straße von Hormus auch durchspielen, welche Instrumente wir dringend wieder rechtlich bereitlegen müssen, wieder aktivieren müssen und auf die neue Zeit anpassen müssen, um auch die Versorgung Europas im Verteidigungsfall sicherzustellen.
Aber das wäre jetzt im Fall des Persischen Golfes wahrscheinlich etwas für eine Phase nach Ende der aktiven Angriffe und bis zu einer Rückkehr zum normalen Handelsschiffverkehr.
Also es wäre eben sogar jetzt denkbar. Also gerade die Staaten, die existenzieller bedroht sind aus der Region, könnten Schiffen anbieten, sie unter ihre nationale Flagge zu nehmen. Und dann könnten sie diesen Mechanismus auslösen und sagen, hier, wir verpflichten euch und sorgen natürlich dafür, dass auch Besatzungen nach unseren Regeln dort an Bord sind. Also nationale Flagge, entsprechende Besatzungen aus den betroffenen Ländern und dann Verantwortungsübernahme durch den dortigen Staat, ausgeführt durch deren Marine. Das wäre durch europäische Marinen denkbar und anderen Staaten, das wäre durch die Amerikaner denkbar. Durch die Israelis oder eben auch durch Golfstaaten.
Sagt Moritz Brake, Experte für maritime Sicherheit und Geschäftsführer der maritimen Consulting-Agentur Nexmaris. Bisher blieben alle Versuche vergeblich, den in der Lübecker Bucht gestrandeten Buckelwal wieder in tiefere Gewässer zu bekommen. Jetzt gibt es einen neuen Plan, der aber dem Tier auch wieder Stress bereiten wird. Ein Saugbagger soll eine Schneise schaffen, durch die er dann von der Sandbank zurück ins Meer gelangen kann, wenn in einigen Stunden das Wasser ausreichend angestiegen ist. Doch dazu muss man den Wal auch wieder drehen. Und er ist bereits sehr geschwächt. Dennis Schwalm beobachtet die Rettungsarbeiten und die neue Hoffnung für die Rettung, einen Bagger.
Wir haben jetzt einen Schwimmbagger hier, einen Saugbagger, den wir auch nutzen, um unsere Fahrrinne von Sand zu befreien, der sich im Winter einfach dort ablagert. Und dieser Saugbagger, da kommt er sogar gerade, mit diesem Saugbagger versuchen wir, durch die Sandbank, auf der Wal sich befindet, einen Kanal zu graben. Der wird dann ja automatisch mit Meerwasser geflutet sein, um dann den Wal dazu zu bewegen, diesen Kanal zu benutzen, um ins offene Meer rauszuschwimmen.
Das Problem war ja bislang, dass der Wal sich immer weg vom Fahrwasser gedreht hat und dann eben zu dieser Sandbank geschaut hat. Und die ist eine Barriere zwischen dem Tier und der offenen Ostsee. Kurz nachdem der Bagger ins Wasser gelassen wurde, wurde der erste Versuch aber abgebrochen. Warum ist bislang noch unklar? Offenbar soll es mit einem größeren Bagger in den kommenden Tagen weitergehen. Stefanie Groß vom Institut für terrestrische und aquatische Wildtierforschung hat heute jedenfalls nochmal deutlich gemacht, dass es sehr schwer ist, den Gesundheitszustand des Wals zu bewerten.
Also ob er das nun nicht möchte, weiß nicht, aber es kann natürlich durchaus sein, dass das Tier eine Krankheit hat und deshalb nicht in der Lage ist, zurückzuschwimmen. Das können wir, wie gesagt, leider mit dem großen Tier schwierig abschätzen. Es ist schwer, da Gesundheitsdaten zu erheben und zu schauen, wie es in dem Tier aussieht.
Experten der Tierschutzorganisation Sea Shepherd waren da gestern bereits etwas deutlicher. Fraglich ist ohnehin, ob der Wal den Weg aus der Ostsee herausfindet. Seine Überlebenschancen hier sind eher gering. Trotzdem sind auch heute wieder viele Schaulustige an den Strand gekommen.
Eigentlich schade, finde ich. So ein großes Tier und die gibt's halt auch nicht so oft.
Also wir finden es wirklich schlimm und bedauern das auch wirklich so, dass man dem armen Tier nicht helfen kann. Aber wir hoffen das Beste.
Ja, wir gucken regelmäßig auch im Fernsehen. Ne? Ja. Gestern Abend, heute Morgen gleich die Nachrichten und hoffen, dass das noch schafft. Aber wahrscheinlich sieht es ja nicht so gut aus.
Mich macht das auch schon traurig, so alleine so hilflos so einen Wal zu sehen. Und ich fühle mich natürlich auch genauso mit wie mein Vater und alle anderen, die hier sind. Und hoffen, dass er vielleicht noch irgendwie schafft.
Aber dem Wal wurde von den Menschen heute deutlich mehr Ruhe gegönnt als gestern.
Dennis Schwalm aus Niendorf am Ende der NDR Info. Themen des Tages am Dienstag.
Thank you.